Also, dass ein Kunde oder ein Arbeitgeber mal sagt, wir investieren das Geld, das hier nur gepaart wird und sitzen zwei Leute an einem Feature, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Da kamen die Konzerne und haben es kaputt gemacht. Und ganz ehrlich, die haben es wirklich kaputt gemacht. Respekt vor denjenigen, der das erstellt hat, weil dafür konnten die sicherlich eine ganze Menge Billable Hours chargen. Ja. Also, ich sag mal keinen Namen, das war so wirklich so ein Berlusconi von CEO.
Zwei kleine Nerds.
Okay, willkommen auf ein neues. Zwei kleine Nerds plus eins.
Das setzt sich jetzt als Markenbezeichnung durch hier.
Zwei kleine Nerds. Wir machen auf jeden Fall Trademark in Spanien, mache ich bald. Registriere ich. Und wir sind jetzt hier mit unserem nächsten Gast. Eine große Ehre. Olcay Chasan. Genau.
Möchtest du überhaupt mit vollem Namen genannt werden?
Oh ja, achso, wir können es auch ausschneiden.
Die könnt mich auch Sir Olcay Chasan nennen.
Genau, Sir. Okay. Sir. S-O-C.
S-O-C. O-C. Nein, Olcay ist vollkommen in Ordnung. Hi, und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Das ist für mich das erste Mal und ich habe schon Werbung gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin bei meinem Matze Hieschert im Hotel Matze beim Podcast.
Okay, krass. Jetzt sind wir ein bisschen unter Druck, wenn du schon so Werbung gemacht hast und hier die Werbetrommel wie sagt man, Werbetrommel getrommelt hat oder gerührt?
Die Werbetrommel rührt.
Aber warum rührt man denn eine Werbetrommel?
Ich habe keine Ahnung.
Aber der trommelt man eigentlich drauf.
Frag doch mal ChatGPT, wo das Sprichwort herkommt.
Wo kommt denn das? Olcay, weißt du das?
Ich denke mal hier von diesen Lostrommeln. Oder?
Tombola.
Jahrmärkten dann.
Und das kann gut sein.
Okay. Ja. Guck, deswegen habe ich eingeladen. Siehst du? Merkst du jetzt schon?
Also, schon ein Mehrwert.
Schon mal rausgeholt. Ja, also, das ist genau der Grund. So, wo bist du uns eigentlich herzugeschaltet?
Ich bin in Hamburg. Geil. Und ich habe mich seit Jahren nicht wegbewegt außer zum Urlaub. Seit der ganzen Homeoffice-Regelung bin ich jetzt ausschließlich zu 90% aus Hamburg tätig und davor war ich immer europaweit unterwegs.
Seit 2019 die Wohnung nicht mehr verlassen hast.
quasi. Also mein Lebensraum hat sich wirklich begrenzt von Schlafzimmer, Badezimmer, Küche und Arbeitszimmer.
Okay. Und was hast du uns jetzt, weil du hast ja bestimmt jetzt hier auch, hast du hier irgendwie ein schönes lokales Hamburger Bier organisiert für unsere Tradition?
Ich werde jetzt hier wirklich gesteinigt. Ich habe kein Hamburger Bier organisiert. Ich habe Becks organisiert.
Okay, ja.
Das letzte Industrie-Markenbier, was aus der Großfabrik kommt, ja?
Ja, aber mein Lieblingsbier.
Wie heißt denn das Bier, was man bei euch auf der Reeperbahn trinkt? Dieses St. Pauli-Bier, wie heißt denn das? Das ist doch so lecker.
Astra.
Ja, genau. Habe ich vorhin noch zu Pablo gesagt, lass uns mal kein Astra nehmen, weil das hast du bestimmt. Unser Ziel ist ja, dass wir kein Bier doppelt trinken im Podcast.
Ah, okay, verstanden. Das hätte ich machen sollen, aber Astra hat nämlich einen sehr starken USP. Am nächsten Tag merkst du, dass du Astra getrunken hast.
Auch gut. Ja, dann habe ich jetzt da bin ich ja mehr Hamburger als du, weil ich habe mir jetzt einfach, weil ich trinke ja keinen Alkohol, ich bin ja ein bisschen langweilig. Und ich habe jetzt eine Fritz-Cola, Bio-Cola, Organic-Cola und die sind aus Hamburg, die Jungs.
Ja.
Und das, ich tue jetzt so, als ob ich es weiß, aber ich wusste das nicht. Das steht auf dem Etikett. Ich lese nur ab. Cheers. Da steht Hamburg drauf.
Cheers. Also Prost nach Hamburg.
Grüße, Stöße nach Hamburg.
Ja, wo seid ihr eigentlich?
Ey, wir sitzen in Frankfurt und ich habe noch gar nicht gesagt, was ich trinke. Ich trinke einen, jetzt werde ich wahrscheinlich auch gesteinigt von 90% der Zuhörer, einen Bud Light.
Bud Light.
Von dem ja alle Deutschen sagen, es schmeckt wie Leitungswasser, aber ich mag es irgendwie ganz gerne. Ja.
Also wir sind hier in Frankfurt am Main, genau. Kurz zu meiner, also diese Bio-Cola, also da bin ich voll in die Falle, das schmeckt so scheiße. Also sorry, jetzt ist... Ich dachte so, oh geil, also ich bin schon so ein bisschen Cola, wie heißt das, Junkie, aber trink schon gerne mal eine. Aber
ist es nicht die normale Fritz-Cola, ist es nochmal Special oder was? Es ist
Fritz-Cola, aber Bio-Cola.
Okay.
Ja, genau, okay. Also da fängt es halt schon an, ja, also wie kann jetzt Cola und so, wie vereinst du Cola, was schon schlecht ist, dann auch Bio und so, aber...
Ja, okay. Farbstoffe aber, aus artgerechter Haltung.
Ja. Ach so, okay. Aber gut, danke für das Feedback. Also brauche ich das nicht mehr zu versuchen. Ich bin eh immer, ich schwanke zwischen Fritz Cola und der klassischen Coca-Cola. Weil ja. Die Fritz Cola ist mir manchmal zu hart. Also vom Koffein.
Ja, der hat auch mehr Koffein, genau. Also die ballert
ja. Richtig. Ja, obwohl ich wirklich sehr ein starker Kaffeetrinker bin, aber so bei Fritz Cola denke ich mir so, überlege ich mir zweimal.
Ja, ja.
Und so, ja, und, ich greife dann lieber doch zu klassischen Cola zurück.
Und wir hatten jetzt.
Echt, du überlegst bei Cola schon. Wir haben vorhin überlegt, ob wir ein oder zwei Red Bull trinken heute. Ich erzähle jetzt wir hatten beide Tag beim Kunden vor Ort. Wir sind so ein bisschen durch im Kopf.
Okay, ja, das, solche Tage kenne ich. Ja.
Ich erzähle mal ein, zwei Anekdoten zu Red Bull und Cola. Und zwar, wir hatten damals mit meinem alten Geschäftspartner, mit Adam, haben wir so Events veranstaltet, also Coding-Events. Und dann wurden wir so von Red Bull auch gesponsert.
Ist auch dieses geile Auto vorgefahren, dieser Smart Roadster mit der Tonne
hinten. Dann hat er uns so keine Ahnung, so 10, 12er Paletten oder Red Bulls einfach hingestellt und so. Und so ein Red Bull Kühlschrank und so. Und das dann so einmal, ich glaube einmal im Monat oder so, aber jetzt nicht für lang, für 3-4 Monate. Ey, und so hatten wir halt einfach, Adam und ich hatten einfach so endlos Red Bull im Büro und wir haben einfach die Dinger weggesoffen, als wäre das Wasser gewesen.
Deswegen bist du so hyperaktiv.
Katastrophe, heute. Wirklich. Und irgendwann haben wir nach so 2-3 Wochen haben wir gesagt, ey, ich glaube, wir sollten das lieber lassen. Das dann doch für die Gäste da lassen, so für Sponsoring.
Ach so.
Ja.
Das war Sponsoring. Das ist wegen Sponsoring, nicht wegen Herzflattern.
Ja, doch, auch. Wir waren ein bisschen hippelig auf jeden Fall. Und es hat schon noch ein bisschen weitergezogen, weil die haben dann diese Veranstaltungen, auch davor und danach, vor diesem Sponsoring von Red Bull, haben wir dann in so einem Coworking Space gemacht und die haben halt eine Kooperation gehabt mit Fritz Cola. Und dann habe ich die Dinger weggeballert, weil es ging dann so bis 2-3 Uhr nachts das Event immer, so, es war so eine Coding Session, Coding Night hieß das damals. Und auf einmal habe ich auch immer gemerkt, ey, ich kann nicht mehr schlafen. Und dann habe ich immer so 3-4 Colas getrunken, weißt du so, und dann dachte ich so, okay, komm, dann. Bin ich immer noch Wasser oder sowas umgestiegen.
Mhm. Apropos Kaffee und Herzflattern. Pavlos, vielleicht kennst du das. Wenn man in Griechenland ist oder wenn ich in Griechenland bin, dann haue ich mir die Frappés so weg, dass ich dann wirklich Nasenbluten bekomme. Und ich tue es trotzdem, weil es so lecker schmeckt.
Man, von Frappés bekommt man Nasenbluten, euer Ernst.
Das habe ich schon nie gehört, aber krass. Aber da meinst du es richtig ernst, glaube ich.
Ja, ich meine das auch ernst, weil ich trinke die Dinger, als ob das so Schokoschick ist.
Geil, okay, krass.
Nee, aber du auch.
Ja, nee, bei Frappé habe ich ein bisschen Angst, weil das ist ja so Nescafé und der ballert richtig krass. Also ja, okay. Die Dinger, die scheppern richtig und ich bin halt so ein bisschen jetzt auf Freddo Cappuccino umgeswitcht. Mhm. Aber was ja auch viele nicht wissen, ist, die machen ja in Greece einen doppelten Espresso rein. Sie machen 2 Shots rein. Und dann wirst du, also je nachdem, wie viel Kaffee man trinkt, halt, ich trinke so 2-3 am Tag maximal. Und dann werde ich schon ein bisschen hippelig. Und dann dementsprechend werde ich da auch so ein bisschen. Ja. Aber wie trinkst du dann Frappé, wenn wir schon beim Frappé sind?
Glykomerala.
Olcay kann auch ein bisschen Griechisch.
Ich bin total überrascht hier über euch zwei Insider.
Ja, also er trinkt den süß mit Milch.
Mit Milch, ja.
Ah, sehr gut, ja, so trinke ich den auch.
Süß mit Milch.
Ja, so Zimt habe ich dann auch nie probiert. Nee. Aber Zimt. so bestelle ich den auch immer. Das ist so wirklich in meine DNA rübergegangen. Ne? Ja. Sobald jemand kommt, hey, wie trinkst du da Frappé? Dann kommen wir gerne. Halt. Ja, das so von,
hast du bestimmt direkt den Respekt der Einheimischen, oder? Dass du das
aber kannst. Sowas von.
Ja, geil. Ja, Olcay und mich, unabhängig, dass wir zusammen jetzt auf dem Projekt waren, Olcay hat auch so, ich glaube, du hast auch so ein bisschen griechische Wurzeln, ne?
Ja, ich komme aus Griechenland, also wir gehören zur türkischen Minderheit in Griechenland und das ist so östlich von Thessaloniki Richtung der türkischen Grenze, also da fängt so Thrakien an, es gibt so Westthrakien, Ostthrakien, erstreckt sich auch ein bisschen in Bulgarien rein und es gibt da so eine muslimische Community, ich glaube 200.000 People, die da leben im Sommer, die meisten sind ausgewandert. Und wir wohnen in so einem kleinen Dorf, das heißt Polyantos, in der Nähe von Komotini. Komotini ist die nächstgrößere Stadt, Anführungszeichen, sozusagen, wo man halt eben auch in der Lidl oder sowas vorfindet. Ja. Ich finde das da ziemlich klasse. Also das ist wirklich so mein Sehnsuchtsort. weil es noch so sehr urig ist. Ja, ja, also was ist da, es ist wirklich sehr urig und alles sehr pragmatisch gehalten.
Ja.
Tolle Restaurants, so kleine Restaurants, die man echt, also im Sommer ist da die echt die Hölle los und da findet man so Restaurants, wo man denkt, ey, wow, also wo kommt der denn hier auf einmal her? Also so ein Steak-Restaurant, wo sie sich wirklich extra viel Mühe geben. Ja, ich mag das da einfach und ich freue mich immer wieder dahin zu fahren. Und im Sommer ist es zwar extrem heiß da, ist so ein bisschen der Nachteil, weil man sich dann eher unter der Klimaanlage dann aufhält.
Ja, genau.
Ja. Aber ich war hier, letztes Jahr war ich sowohl im Sommer da, auch mit mega Strand und auch im Herbst. Und Herbst war natürlich auch geil, weil da habe ich mir so eine kleine Motorradtour da noch gemacht.
Ja, geil.
Nice.
Ich finde sogar, jetzt schreibe ich mich ab, aber ist auch gut so, ich finde sogar September angenehmer, weil du hast dieses, was du eben gerade erwähnt hast, dieses Verstecken unter der Klimaanlage nicht. Und dann kannst du einfach so mal raus und ist nicht so überfüllt, ist nicht so heiß. Mhm. Wie ist denn das? Dann, ja. Hat es dann, kommt ihr nie da oben, hat es dann auch viel Tourismus oder im Sommer oder geht? Sind es dann eher die Familien, meisten, die dann zurückkommen, so über den Sommer?
Also die Familien, die zurückkommen, viele aus Bulgarien, Serbien und der Türkei. Und Türkei ist wirklich Katastrophe, was Preise betrifft. Also ein Freund von mir, der wollte in der Türkei Heimaturlaub machen, da sagt er, vergiss es, das kann er sich nicht leisten, 2 Wochen Bodrum, 12.000 Euro und da ist nicht mehr der Flug da drin. Ja?
What? Also, wegen der Inflation, oder was?
Ja, ja, wegen der Inflation.
Ach du Scheiße.
Ja, und
12.000 Euro für 2 Wochen Türkei-Urlaub.
Ja, klar. Und er ist nicht von Luxus.
Für die anderen, ja.
Genau. Nein. Und meine Schwester, die lebt ja auch in Istanbul, die sagte mal so, hey, was denkst du, was du für ein Lahmacun, ich weiß jetzt nicht, ob sie Lahmacun oder Dürüm gesagt hat, aber ist ja auch egal, was du dafür bezahlen würdest. Und ich dachte, okay, hier bezahlt man ja auch schon mittlerweile seine 7, maximal 9 Euro.
Lass uns mal raten, bevor du es auflöst.
Ja.
Ich sage 27,50.
Ich hätte jetzt so ein 20 gesagt.
Sebastian, du musst nah dran. Du
musst nah dran.
Ja, 30 Euro so ungefähr.
Ach du Scheiße.
Umgerechnet, ja.
Aber wer macht es denn dann noch?
Ja, nur noch Rich.
Ja,
Rich, okay. Leute, reiche Leute.
Okay, nur noch der reiche Teil von Istanbul ist ja auch so ein bisschen.
Ja.
Weil ich war ja auch schon mal in Istanbul, ich war in Nishantische, in dem reichen Teil unterwegs. Und ja, ich glaube, da hat man wahrscheinlich andere Probleme. Und mit der 30 Euro lacht man schon.
Ja.
Ja, jetzt versuchen wir mal vom Lahmacun zum den Schwenk zu machen zu IT.
Erzähl doch
mal. Klappt nicht so gut, aber.
Osha, wir beiden kennen uns ja jetzt noch gar nicht. Wir hören uns ja gerade zum ersten Mal. Erzähl doch mal, stell dich doch mal kurz vor.
So, oh ja, okay.
Wer bist du? Was arbeitest du? Und was ist so dein Bezug zur IT vielleicht für mich und für unsere Hörer?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Olcay und arbeite seit 2019 auch als selbstständiger Berater, unter anderem als Produktmanager Product Owner. Ich war auch schon als Projektleiter tätig und habe hauptsächlich bin ich tätig in der Produktentwicklung. Meine Karriere oder mein Berufsleben begann als Wirtschaftsinformatiker und ich habe auch Anfang auch sehr viel gecodet. Mit PHP, C#, C++, Java, es hieß damals sogar noch, diese Enterprise-Entwicklung hieß damals noch G2EE, also genau, die ganzen Server-Beats, total komplex.
Ja, das kenne ich auch noch.
Ey. Ja, und da bin ich dann halt eben bei einer, als ersten Job sozusagen nach dem Studium, bin ich bei Accenture gelandet.
Wie so viele.
Auch da angefangen. Dann,
das heißt erstmal 3 Jahre Excel-Tabellen ausgefüllt, oder?
Ja, das ging sehr schnell in die Excel-Tabellen. Also ich bin eingestiegen als Softwareentwickler, dachte ich mir, okay, ich kann hier weiter Software entwickeln. Ich habe ein halbes Jahr Software entwickelt und danach ging es dann halt eben koordinative Rollen rein. Also Umgebungsmanagement, Testmanagement, sehr viel Excel, sehr viel PowerPoint, aber immer wieder im Technikumfeld. Da bin ich dann auch quasi auch gut rumgekommen, war in Prag unterwegs für ein halbes Jahr. Da war ich sehr, sehr lange hier beim Kunden in Hamburg tätig, unter anderem in diesen Bereichen wie Umgebungsmanagement, Infrastrukturmanagement, Testmanagement etc. pp. Also da ging es dann auch sehr schnell in die Managementrolle, rein, wo ich mir dann dachte, ja, okay, das ist jetzt immer klassisch, was wir hier durchführen. Ich habe mal was von diesem Agilität mal gehört, mal schauen, was da draußen noch los ist. Und bin dann halt eben auch in der, habe dann die Beratung gewechselt, also von Accenture zu Adesso, und hatte glücklicherweise mein erstes Projekt auch bei einem Versicherer in der Schweiz, in Basel. Das, die haben damals Kunstobjekte versichert. Und die haben quasi das erste Mal so Scrum eingeführt. Und wir haben da so Scrum angewendet, wie als ob wir so Lego-Bausteine zusammen haben. Okay, jetzt bist du der PO und du bist der Entwickler und du bist der Scrum Master. Jetzt lass mal machen, wie es geht.
Ja. So, und, so und richtig schön nach Lehrbuch, oder?
Ja, also wer... Wir haben nur kurz die Headline gelesen, also machen wir das, also so wollen wir das mal machen nach Lehrbuch. In einem kleinen Rahmen, mit wirklich mit 5 Leuten, aber das Interessante war, wir hatten direkten Zugang zu unseren Nutzern. Das waren halt eben Kunsthistoriker oder halt eben auch Industrieversicherer. Wir haben sehr, sehr eng mit denen zusammengearbeitet und was das Produkt dann nachher auch sehr erfolgreich gemacht hat, war halt eben diese enge Zusammenarbeit. Also es gab ja jetzt keine Requirements-Phase, yada, yada, sondern halt eben wirklich, da saßen wir wirklich zusammen in einem Raum und haben dann halt eben dieses Produkt halt eben für die Versicherer entwickelt. Und das war ein Erfolg. Und da dachte ich mir so, hey, wow, das funktioniert ja wirklich.
Ja. Okay, geil. Das heißt so richtig schön, wie Scrum gedacht ist, direkter Zugang zu den Usern, direkte Reviews, auch direkt mit absolut. Den Endnutzern immer ja. am Sprintende präsentiert, was ihr gebaut habt und so.
Genau. Bekommen. Okay, genau, cool. genau so. Also, und obwohl da wirklich keiner von uns eine Ahnung hatte, weil das war auch so eins der frühen Phasen, wo Scrum im Dachraum so bekannt wurde. Und ja, und.
Welches Jahr war das?
Danach, jetzt lass mich lügen.
Lass ich dich.
Lass mich kurz lügen. 2011, 12-ish.
Okay, krass.
So ungefähr. In dem Raum war das. Und dann bin ich dann von da aus halt eben von Adesso zu einer anderen Beratungsfirma gewechselt, die heißt Cocentric, und die hatten auch schon Agilität sehr, sehr früh in ihre DNA reingeschrieben. Also die haben wirklich in den Early oder late 90ern angefangen damit, wo schon das Manifest entstand und die dann halt eben mit Kane Sweeper zusammen sogar kooperiert haben, halt eben nur um das, diese Methodik oder dieses Mindset halt eben auch in ihre Beratung da einzuführen. Das ist auch ein sehr stark engineering-getriebenes Unternehmen, also nach wie vor. Bin dann bei denen eingestiegen und habe dann nach Kunden beraten als Scrum Master, Agiler Coach, unter anderem bei Transformation. Hat auch irre viel Spaß gemacht und war dann auch halt eben bei einer großen Versicherung mit dem, wo wir halt eben eine digitale Transformation durchgeführt haben, und da haben wir sozusagen die digitale Innovation Hubs aufgebaut, wo wir als agile Coach dafür zuständig waren, die Methodik da heranzubringen. Also wie machen wir jetzt Lean UX? Wie bringen wir dazu halt eben das Fachbereich und IT zusammenarbeiten? Also da haben wir auch ganz stark das Pairing-Verfahren dann eingeführt. Ich weiß nicht, ob euch Pivotal bekannt ist. Pivotal war zu dem Zeitpunkt sehr radikal, dass die gesagt haben, alle in einen Raum, es wird nur gepaart und ein Woche Sprints und Go halt eben. Alles befindet sich im Raum. Quasi haben die versucht, auch so einen ähnlichen Setup zu machen, was ich bei der Kunstversicherung miterleben durfte.
Also hat das auch ein Kunde oder ein Arbeitgeber mal sagt, wir investieren das Geld, das hier nur gepaart wird und sitzen 2 Leute an einem Feature. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Und die haben richtig viel Geld in die Hand genommen, weil das war denen wirklich ernst. Ich kannte sogar den Kunden noch von einem früheren Setup, klassisches Versicherungsunternehmen, eines der größten weltweit, die diese klassischen Machtstrukturen haben, V-Modell und alles so strukturierter abläuft, und dann halt eben in diese Welt da reinzukommen, wo die auch die Zeichen der Zeit sehr früh erkannt haben, wir müssen halt eben wirklich sehr stark Kunden entwickeln, weil solche großen Player wie Google, die sitzen uns im Nacken, weil die haben bessere Daten als wir. Ja? Versicherung ist auch nichts anderes als ein Datengeschäft, also meiner Meinung
nach. Ja, klar.
Und da haben die wirklich immens viel investiert und hat auch irrsinnig viel Spaß gemacht, so viel Management-Attention und auch Commitment von denen zu bekommen. Also das hieß nicht so, wieso habt ihr nicht geliefert, sondern halt eben, was waren eure Learnings, was braucht ihr noch? Also, wenn das Team gesagt hat, ja, wir brauchen zur Entspannung einen Kicker, dann wurde ein Kicker besorgt. Ja, also auf dem Level war das halt eben.
Und, okay, das finde ich super spannend, mit dir zu reden, weil ich kenne relativ wenig Leute, oder ich glaube, du bist jetzt fast so der Erste oder einer der wenigen, die schon seit so früh die Scrum oder die agile Reise in Deutschland mitbegleiten. Die meisten, mit denen man, also ich selber habe das erste Mal mit Scrum so 2015, 2016 Berührungspunkte gehabt. Die meisten, die ich so kenne, haben das eigentlich eher später kennengelernt. Und selbst 2011, wie bei dir jetzt, ist ja noch spät, wenn man bedenkt, dass das Agile Manifest ja wirklich aus den 80ern, 90ern eigentlich ist. Ne?
Ja.
Und die Anfänge mit Toyota und so hier, ja. Kanban und so, ja noch viel früher zurückgehen.
Deutlich früher, ja.
Aber finde ich super spannend, mal mit jemandem zu reden, der das wirklich schon so lange macht und auch so die ganze Historie mitbekommen hat. Was würdest du sagen, wenn du die Anfänge damals mit heute vergleichst, ist es, also wo stehen wir heute? Ist eher besser, eher schlechter geworden? Wie haben wir uns entwickelt?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt wirklich an diese Anfänge, an diese Zeit denke, wo wir die Innovation Hubs aufgebaut haben oder halt eben bei der Kunstversicherung, da war das deutlich mehr pragmatischer. Also es war pragmatisch im Sinne von, es wird jetzt hier kundenzentriert. Wir verzichten mal auf alles andere, was drumherum passiert. Aber dann kamen die Großen, dann haben irgendwann die Großen das auch verstanden, ja, und gesagt haben, hey, das ist doch, das ist jetzt der heiße Scheiß, das müssen wir noch verkaufen.
Da kamen die und damit Konzerne kam halt eben, kaputt gemacht, ne?
Da kamen die Konzerne und haben es kaputt gemacht. Und ganz ehrlich, ja. Die haben es wirklich kaputt gemacht. Die kamen halt eben mit solchen Sachen wie Safe, mit irrsinnigen Dokumentationen.
Boah, danke, also, dass du auch Safe-Hasser bist. Ich bin so ein Safe-Hasser, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Also ich habe Sachen gesehen, auch von einem großen Kunden, von einem großen Beratung, und da wurde wirklich in einem BPM-Prozessdiagramm auf mehreren Folien aufgezeigt, wie ein Daily abzulaufen hat.
Ja. Geil. Okay.
Ich lasse das mal, let that sink in. Ja?
Ja. Scheiße.
Also,
ja. Nur das, also auf Daily dem Level, auf mehreren Seiten.
Nur das Daily.
Was stand denn da so das drin? Was will man denn zu einem Daily sagen? Ihr kommt rein, jeder sagt, wo er gerade Probleme hat, wo er hängt, wo er jemanden braucht, und dann gehen wir wieder. Was also, kann man denn zu einem Daily sonst noch sagen?
Ich weiß es nicht, aber Respekt vor denjenigen, der das erstellt hat, weil dafür konnten die sicherlich eine ganze Menge Billable Hours chargen. Ja,
ja.
Also, das muss man abgestehen.
Ja.
Also die konnten die Scheiße daraus rausquatschen. Also, und wir befinden uns quasi auf dem Level gerade. Und was ich jetzt hier so...
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also auch in den letzten... In einigen, nicht in allen, aber in vielen Projekten, boah, da wurde es nicht, also Scrum nicht gelebt, so von sich aus, so im Sinne von, okay, ich vertraue meinen Entwicklern, ich vertraue dem Team, die machen das schon, ne, das Dailies machen die schon und so. Es wird einmal erklärt, da ist eine Folie, da ist irgendwie eine Confluence-Page, sondern, keine Ahnung, da wurde es dann irgendwie, da gab es immer wieder Seminare und dann war dann das Scrum Master auch dabei und dann hat er das immer wieder erzählt, ey Leute, ihr müsst so machen, ihr müsst so. Also es war oft so, dass dann dem Scrum Master es nicht gefallen hat, wie man dann das Daily gemacht hat. So.
Ja.
So, wisst ihr, was ich meine? So, dass dann, okay, du redest jetzt zu viel. Hör auf jetzt zu reden. So Sachen halt. Wir haben es alles schon erlebt, ja. Weil es war so stringent, so dieser, also wirklich so, für das Team war das okay, aber für den Scrum Master halt nicht. Und dann dachte ich mir halt so, das ist doch genau das Gegenteil. Also eigentlich muss auch ein Scrum Master das Team so ein bisschen pushen und auch mal vielleicht mal ein bisschen, vielleicht bin ich da jetzt auch zu blauäugig, weil ich bin kein zertifizierter Scrum Master, wie auch immer, aber wo ich mir denke, lass doch einfach das Team machen, die wissen
Zertifizierung
doch.
Ist ja eh nichts wert, haben wir ja schon mehrmals festgestellt.
Das kannst du, also die Zertifizierung, die kann ich dir jetzt in 5 Minuten durchklicken, ja, das ist, kostet $150 und ich habe eine Zertifizierung, also das ist nicht die Kunst. Und Pablos, also ich habe auch während der Laufbahn sehr, sehr, sehr wenige gute Scrum Master erlebt. Ja. Also an den ich zurückdenke und immer wieder an ihn denke, und seinen Namen droppe ich jetzt hier, das ist Simon Flossmann. Den findet ihr auch auf LinkedIn. Grüße gehen raus, wirklich. Ich war mit ihm zusammen bei einer Behörde und da haben wir, und da hat er das Team oder mehrere Teams so gut begleitet, also ohne irgendwie Vorgaben zu machen, der hat sehr scharf beobachtet. Und dann, wo er meinte, hey, hier könnte ich mal nachjustieren, hat er nicht gesagt, hat er nicht von oben herab gepredigt, sondern halt eben das Warum erklärt. Also ja, warum macht ihr ein Daily? Ja, ja. Scrum ist nichts anderes als Plan und wir planen hier täglich, um Risiken zu minimieren.
Ja.
Und es ist auch bei jedem gut angekommen und die oder das Team so, oh, okay, alles klar, halt eben, dann haben sie halt eben den Taskbreakdown noch detaillierter gemacht, damit sie halt eben auch eigenständig auch den Tag auch planen konnten.
Das sitzt so tief. Ich höre das wirklich so oft auch von Entwicklern, die wirklich ansonsten gut sind und mit denen ich gerne zusammenarbeite, die wirklich was drauf haben. Aber ich höre so oft dieses, ja, das Management will ja, dass wir hier jeden Tag reporten. Ich so, nein. Ja, kann sein, dass das Management das will, aber ist mir egal. Ich bin euer Scrum Master und ich sage dir, dieses Meeting ist dazu da, das ist deine Bühne, um zu signalisieren, ich habe hier irgendwas, wo ich schneller wäre, wenn mir jemand aus dem Team helfen würde, wo ich mich nicht auskenne, wo ich vielleicht Rat brauche, wo ich fragen will, hat da jemand anders schon mal in der Area gecodet, kann mir jemand irgendwie Tipps geben, so. Und wenn du keine Frage hast, wenn alles läuft bei dir gerade, dann gib hier keinen Statusreport ab. Es muss auch nicht jeden Tag jeder im Daily was sagen, zumindest in meinen Dailies nicht.
Boah, dieser
und ich hatte, Zwang. Ich musste mal wieder eine Lanze brechen für mein Entwicklerteam, mit dem ich gerade zusammenarbeite. Wir sind 8 Leute und wir haben heute das Daily einfach in 5 Minuten durchbekommen. Ja, weil wirklich auch jeder weiß, das ist hier nicht irgendwie eine Bühne zum Selbstdarstellen und Produzieren und zum fleißig aussehen und reporten dem Management gegenüber. Und ganz ehrlich, die besten Dailies sind die, in denen, also heute waren wir zum Beispiel nur Freelancer und Externe im Daily. Wenn kein Interner dabei ist, ist das so viel besser. Ne?
Ja. Ich finde, also ich kenne auch so, ich hatte dann immer so, ja, bei so Teams dann mal, wo dann so, wie du sagtest, da war mal jemand dann mal vom Management dabei, weil es sich einfach mal so einmal alle 5 Tage eingeklinkt hat. Digga, das war einfach dann ein anderes Meeting gewesen.
Ja, ganz andere
Stimmung. Das war einfach ein anderes
Meeting. Instant, ganz andere Stimmung.
Jeder war busy, ja, ich hab heute so. Und normalerweise vorher so ganz locker, weißt du, aber dann kommt einer vom Management rein, der so vielleicht ein bisschen stiffer ist. Und da war das einfach ein anderes Meeting.
Der muss ja nicht mal stiffer sein. Das reicht ja nur schon, dass er eine andere Position, eine andere Rolle hat und ein Fremdkörper in so einem Meeting ist. Und ich sag auch immer zu diesen Management-Leuten, ey, wenn ihr wollt, dass das gut läuft, dann geht einfach nicht rein. Dann
seid nicht dabei, ja.
Und Reporting könnt ihr euch woanders holen. Guck ins Board, so. Sprich mit den Leuten, wenn du was wissen willst. Aber es ist so schwer, die Köpfe zu bekommen.
Es ist riesig schwer und ich hatte das auch mal auf LinkedIn mal gepostet, warum Management so agiert, wie sie agieren. Und das habe ich mal bei einer Konferenz mal gehört. Und zwar bei den Early Scrum Movements, bei den agilen Transformationen, hieß es ganz, ganz stark auch aus der Community, hey, Management brauchen wir nicht. So, was ist dann da passiert? Jetzt mal eine Interpretation, was ich jetzt aber auch von der Psychologin, das war ein Vortrag von der Psychologin, sie sagte, wenn ihr jemanden gegen den Schienbein tretet, dann löst es in eurem Gehirn etwas aus, wo ihr einen Reflex halt, also wo ihr eine Schutzhaltung einnimmt. Entweder ihr schützt euer Knie oder ihr schubst euren Gegner weg. Das passiert ganz automatisch. Und dieselbe Reaktion, dieselbe Gehirnhälfte oder die Gehirnregion wird angestoßen, wenn jemand sozial ausgeschlossen wird. Also die werden reagieren. Das heißt, wenn man sagt, wir schließen das Management hier aus, dann wird eine Reaktion kommen. So oder so. Und das ist ganz natürlich. Also muss man dafür sorgen, so, oh, okay, wenn diese Reaktion so oder so kommt, wie kann ich das dann verhindern oder wie löse ich es dann nicht aus? Halt? Wie kann ich diesen nicht halt eben inkludieren? Was sind deren Bedürfnisse?
Aber der
sind vielleicht Triebe.
Der Ansatz dafür ist ja eigentlich dann wieder safe, wenn man ehrlich ist, weil ein safe ist ja gerade dafür gedacht, dass das nutzlose mittlere Management trotzdem noch einen schönen Namen auf dem Türschild hat, eine schöne Positionsbezeichnung, sich nützlich fühlt, obwohl sie eigentlich völlig obsolet geworden sind im Scrum-Prozess, oder?
Ja, also ich sehe jetzt auch ein, zwei Safe-Projekte oder Projekte, nenne ich sie. Ich sende die mal ganz bewusst Projekte. Und bei einem großen Enterprise-Unternehmen geht es hauptsächlich darum, es sind viele Ideen da, viele Initiativen, aber wie wird jetzt das Budget verteilt? Wie willst du halt eben, und meistens hast du auch die komplexe Enterprise-Architektur, du willst halt eben ein Team A, will was von Team B. die in einer völlig anderen Abteilung ist, die vielleicht andere ganz andere Zielsetzungen haben. Und jetzt ist die Intention von Safe zu sagen, okay, diesen Value Stream, den mappen wir mal und gucken, dass wir halt eben anhand dieses Value Streams, was den höchsten Business Value hat, das auch so streamen können, dass auch jeder darauf dann auch agieren kann. Das ist sozusagen die ursprüngliche Idee mal gewesen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich bin da echt kein Experte. Aber was jetzt daraus gefolgt ist, ist ja so, hey, geil, ich habe hier so ein tolles Framework, über 800 Seiten sehr stark dokumentiert. Und wenn ihr mal genau dieses Bild anschaut, dann seht ihr den Kunden gar nicht, sondern halt eben, es geht hauptsächlich da um die Dokumentation. Also sprich, an dem Punkt hast du recht, ja, es wird eine Management-Ebene befriedigt, die vielleicht obsolet sein könnte, vielleicht auch nicht. Ich kann dir das da nicht sagen halt eben. Und es geht ja auch. Ja, ich möchte das auch nicht bewerten. Weil da sind ganz große Unternehmen, die wirklich mit ganz anderen komplexen Strukturen zu kämpfen haben, aber was definitiv in die falsche Richtung läuft, ist halt eben dieser Dokumentationszwang oder Wahn. Ja. Ich meine, das bei VW ist jetzt auch nicht anders. Ich meine, ich war nie bei VW, aber sehen wir uns das nochmal an. Deren Software Company, was sie da gegründet haben, die haben keine wertvolle Software geliefert, ja, aber geile Dokumente. Ja, steig in ein VW-Auto ein und denkst du, also, was soll das denn? Ja. Also, aber die haben geile Dokumentation.
Also, ich habe einmal in einem Safe-Projekt gearbeitet und wir waren dann nicht mal groß in die, es war ein sehr großer Konzern, wir waren so als Projektteam nicht mal groß in die Konzernstrukturen eingebunden. Eigentlich hätten wir machen können, was wir wollen und so agil sein können, was wir wollen, weil wir waren 150 Externe und nur 20 Interne oder so. Also eigentlich waren wir wirklich so ein sehr abgekapseltes Projekt, ganz wenig Schnittstellen auch zum Hauptkonzern. Und in dem Projekt habe ich so gar nicht verstanden, warum wir da mit Safe gearbeitet haben. Wir hätten da so coole Dinge machen können und haben da so ein vermurkstes Ungetüm aufgebaut mit irgendwelchen Release-Train-Engineers, die gar nicht irgendwie... Ach, das war... Gott, ich will gar nicht anfangen von der Zeit. Ich habe da immer noch Albträume von.
Nee, aber es gibt also... ich war auch auf einem Großprojekt... wo, das war bei der Behörde, und wenn ich Behörde sage, hey, okay, das ist auch eine Dokumentation, aber die haben es geschafft, für dieses Leuchtturmprojekt oder Produkt, was sie bauen sollten, aus dieser Safe-Organisation, was auch mal die da aufbauen wollten, herauszukapseln, zu sagen, okay, ihr nehmt zwar jetzt an den Systemteams teil, ihr macht auch eure Big Room Plannings, aber was macht ihr unter euch? Alles andere war wirklich frei. User Interviews, wir sind an die Kunden herangegangen, Tom Pavlos, du als Test-Ingenieur wärst da, hättest du gedacht, oh mein Gott, es ist ja wirklich super hier, ja, hohen Grad an Testautomatisierung, sogar die Entwickler haben sogar die Testautomatisierung geschrieben, also es ist auch eins meiner Lieblingsprojekte, wo ich war, wo ich das wirklich gerne als Referenz nehme, wo auch der erwähnte Simon auch als Scrum Master tätig war. Und das war so wirklich so, wir waren entkoppelt von der Architektur. Wir durften halt eben unsere eigene Architektur, unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wäre es nicht so, glaube ich nicht, dass wir so verfahren könnten, weil wir hätten sicherlich mit der Abteilung X über deren Datenmodell, Container, yada, sprechen müssen und sagen müssen, ja, diese API brauchen wir von euch. Und die würden sagen, nächstes Jahr.
Ja. Und jetzt ist ja jetzt dein ganzes Arbeiten in den letzten Jahren, ist ja was ganz anderes, frage ich auch manchmal Sebastian, im Vergleich zu dem, was du ganz am Anfang gemacht hast, also hast du ein bisschen programmiert, hast du erzählt. Ja. Fehlt dir das manchmal? Weil es ist ja ein total komplementäres Arbeiten. Ne? Also einmal hast du ja Calls und musst du irgendwie Absprachen und managen und die Übersicht behalten, während du ja beim Coden, sage ich mal, dich auch mal voll krass in so ein Feature verlieren kannst, sage ich jetzt mal, und total fokussiert an einer Sache da arbeitest. Fehlt dir das manchmal oder gehst du, oder ich meine, du hast jetzt die Karriere ja jetzt schon seit einigen Jahren, oder gehst du jetzt erst gerade auf so in der Rolle jetzt als PO?
Wo du sagst, ich gucke jetzt nicht so zurück. Nee, ich gucke da schon zurück.
Echt?
Weil, es hat, also das war's Bauen, das war geil. Ja, diese Focus-Time. Ich meine, dieses Gefühl habe ich auch als PO, wenn ich was gebaut, oder wenn ich mit dem Team was gebaut habe. Ja, Aber so als Entwickler, und wenn ich was entwickelt habe, ich habe dann auf Kompilieren gedrückt und zack, ey, wow, ich kann da jetzt was damit machen.
Wenn man das selber gemacht hat, versus wenn das Team gemacht hat, für das man verantwortlich ist, aber man hat es nicht mit seinen eigenen Händen gemacht. Ne?
Ja. Und das Gefühl kompensiere ich jetzt momentan sehr stark mit Lego bauen mit meinem Sohn.
Geil. Sehr gut.
Oder Gartenarbeit, ja. Also
neben Pablo steht auch ein riesiger Turm hier mit, was hast du da noch stehen?
Lego-Sachen,
die Ecto One Ghostbusters und ein Bender von Futurama und was denn, Mad Max hast du noch, ne? So, hier, die stapeln sich.
Was von Blue Bricks.
Wir müssen mal wieder einen Bauabend machen.
Oh ja.
Oder wir gehen nach Hamburg zu Olcay und seinem Sohn und machen so.
Ich
komme mal zum Bauen. Wegen der Arbeit komme ich zum Bauen. Ich kaufe die Sets, aber ich baue sie halt gerade seit einem Jahr nicht oder so.
Ja, dann bringt ihr alle vorbei, dann bauen wir sie. Dann wird mein Sohn auch sagen, ey, ich mach das und ihr hilft mir. Und dann sitzen wir da so und hören auf seine Anweisung von einem Siebenjährigen.
Sehr gut. Du baust mit deinem Kind, Pablo hat ein Kind und baut nicht und ich habe kein Kind und baue. Also wir ergänzen uns gut, würde ich sagen.
Ja. Da machen wir hier mal Dings hier, so ein Workshop.
Lego Build Session, geil.
Hast du auch mal so ein Scrum-Seminar mitgemacht, wo der Scrum-Trainer Lego benutzt hat, um euch Scrum beizubringen?
Nein, ich habe da nicht aktiv dran teilgenommen.
Ich habe das immer einmal erlebt, das fand ich gar nicht so schlecht, weil so die Arbeitsinkremente, die kannst du ja super gut mit Lego simulieren. Ne? Der hat dann halt so vier Tische in den Raum gestellt, hat so Lego auf jeden Tisch gelegt und dann war halt so ein Ticket fertig machen im Sprint oder so, war dann halt so irgendeine kleine Baueinheit, ne? Baue ein Mini-Auto oder baue eine Wand oder baue einen Klotz oder so. Und dann haben wir halt so mit sozusagen mit Lego bauen statt Coden haben wir dann halt so Sprint simuliert. Das geht ja dann sehr schnell. Ja. Und dann kannst du ja irgendwie so in einer Stunde kannst du ja irgendwie, was weiß ich, 5, 6 Sprints simulieren. Und das fand ich eigentlich eine ganz geschickte, praktische Art und Weise, einem so das Scrum auch so anfassbar beizubringen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz geschickt.
Ich fand das auch ganz geschickt. Also ich habe das mal so aus einem
Entschuldigung, Forum gelesen, ich meine mit Klemmbausteinen, nicht mit Lego. Grüße an den Helden.
Achso, müssen wir jetzt halt nicht
sagen, ist unser
Lego.
Hier.
Das, okay. Ja, wir sind ja in einem Podcast und wenn wir jetzt hier irgendwelche Markennamen droppen, ich weiß nicht, ob man jetzt einige Podcasts sagen das ja so, es gibt ja noch andere Steine.
Abmahnung flattert rein.
Abmahnung kommt.
Nein, aber apropos hier Scrum bei Lego, das hatte ich mal auch mal versucht. Ich habe es irgendwo da im Forum gelesen, dachte ich mir, egal, mache ich das mal, das ist voll nach hinten losgegangen.
Echt?
Ja. Aber das waren auch meine Anfangsläufe als Scrum Master. Da dachte ich mir okay. Ich brauche ein bisschen mehr Input dafür.
Nice.
Bist du dann auch schon mal so auf Granit, hast du schon mal auf Granit gebissen? Weil, also jetzt sag ich mal, du kamst jetzt unmotiviert in so ein Projekt rein und sagst, ey, geil, jetzt agil. Du wurdest gebucht als Agile Coach, hast du jetzt auch mal gesagt. Zum Beispiel, und dann ist ja immer so diese Theorie und Praxis, ne? Also eigentlich bist du dafür gebucht, aber das Management will es vielleicht gar nicht im Herzen.
Ja, die Entwickler wollen es auch nicht.
Eigentlich will keiner Scrum außer dem Scrum Master.
Eigentlich nur der CIO, der gesagt hat, ist ja geil, komm, mach du mal. Und keiner so, nee, was willst du hier? Das ist auch schon passiert. Also das ist tausendmal passiert. Also du musst, das sind solche Initiativen, das muss wirklich intern so klar sein auf allen Ebenen, bevor es da losgehen kann. Ja, ich bin da so oft in solche Situationen reingelaufen, wo ich sagte, hey, der macht dich mit, der macht das, sind die ganzen Key Stakeholder, die machen dich alle nicht mit, nur der eine wünscht sich das, dann wird es jetzt hier nichts. Ne?
Also, was machst du dann? Also redest du dann mit dieser einen Person und sagst, ey, wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen
ich rede schon
lernen oder bevor es überhaupt losgehen kann?
Ja, absolut. Also da fange ich dann da halt eben an. Da sage ich dann so, pass auf, hier ist niemand abgeholt. Das ist, ich rede der Klartext, weil ich kann dann mein Mandat nicht erfüllen. Ja, das ist ich kann jetzt auch nicht so tun, als ob, hey, okay, dann mache ich mal weiter, aber im Endeffekt bringt es dem Kunden nichts. Da muss ich dann direkt dann da ran. Also ich hatte auch schon ein Unternehmen gehabt, der CEO, ich sag mal keinen Namen, das war so wirklich so ein Berlusconi von CEO. unglaublich, ich meine, er hat das selber von Peak auf selber aufgebaut Und wenn er mal unterwegs im Treppenhaus den Hausmeister getroffen hat und gesagt hat, hey, kümmere dich jetzt hier um die Rechtsabteilung, dann war er dafür verantwortlich, obwohl er nur Hausmeister war. Und er wusste genau, an wen er den Auftrag gegeben hat, ja. Und das war so seine Art von Lean Startup. Also.
Ja, die Fälle, es gibt natürlich die überregulierten Fälle, die dann irgendwie 800 Seiten Dokumentation waren, aber klar, es gibt auch immer wieder die Fälle, die so chaotisch sind, sie selber halten sich noch für lean und agil, aber eigentlich sind sie so chaotisch, dass eigentlich schon gar kein Projektmanagement mehr ist.
Ja, das war ihm auch egal, das war ja die Idee von dem CIO, aber das so in dem Art eine Struktur reinzubringen, aber der CEO, das war doch für ihn noch so hier sein Baby und alle, das sind alle meine Mitarbeiter und wenn ich halt eben dem Hausmeister sage, er soll ein neues Portal aufbauen, dann will ich, dass er sich darum kümmert.
Dann kann er schon mal einen Programmierkurs belegen.
Nee, er muss es ja nicht programmieren, aber er muss die Leute zusammentrommeln, also er macht dann halt eben den Projektleiter und keine Ahnung, wie er sich das vorgestellt hat, aber das war so, das ist ein Mindset dazu.
Und wie seid ihr, also schaut jetzt mal euch beide, weil ihr seid jetzt ja so, du Sebastian, auch du Olcay, so ein bisschen in dieser Rolle Agile, PO, Scrum Master, mit der ich jetzt selber immer nur passiv zu tun hatte, nicht so aktiv leitend wie ihr. Was macht ihr dann mit den Entwicklern? Weil die jammern ja sowieso, also immer, die Meetings sind so lang und schon wieder Review und warum und warum jetzt schon wieder Daily und so, wie geht ihr mit sowas um? Und wie flippt ihr das?
Ich lasse mal dem Gast den Vortritt.
Ja. Also als PO bin ich da in einer angenehmen Position, weil im Daily kann ich sagen, das ist euer Meeting, ich bin hier nur Gast. Ja, also wenn ihr das nicht machen wollt, dann sagt es selber ab, aber ich tue es nicht. Das ist ja euer Meeting. Das ist ja mein Druckmittel dann. Was dann halt eben nicht passiert. Wenn die sagen, ja, schon wieder Review. Da sage ich ja so, hey, pass mal auf, das müssen wir jetzt halt eben die Stakeholder und oder auch von unseren Nutzern Feedback einholen und das ist die Plattform dazu. Und ich möchte das halt eben auch, dass wir es halt eben machen. Also sprich, ich nenne dann meinen Wunsch, mein Bedürfnis, meine Anforderung. Okay. Wenn das heißt, ich möchte keine Retrospektive, dann bin ich wieder in einer angenehmeren Position und sage, ich erkläre das mit dem Scrum Master. Ja, okay. Das ist jetzt so meine Taktik, wenn ich als PO agiere. Als Scrum Master würde ich jetzt anders agieren.
Das ist so ein bisschen wie bei den Eltern, die so, ne, du gehst zur Mama und Mama sagt, Papa hat Nein gesagt.
Jetzt ein bisschen, ja. Okay. So, also als Scrum Master, je nachdem, da muss ich anders beobachten. Ne? Also, wie weit ist das Team jetzt? Sind die gerade am Anfang? Da muss ich eventuell deutlich mehr das einfordern, dass wir das machen. Also Schuhari-Prinzip. Sebastian, hast du sicherlich gehört. Halt eben erstmal so blind folgen, die Regeln und dann halt eben... Yeah. Verstehen und dann halt eben anpassen. Und dann halt eben
anpassen, wenn man es gemeistert hat, ja.
Genau. Also da kommt es sehr stark auf den Kontext an. Es ist dann nicht so einfach wie als PO, weil dann muss ich, okay, wieso kommt das jetzt hier so? Wo befinden die sich gerade? Haben die das nicht verstanden? Oder ist es nur vielleicht dieser eine Tag? Das kann ja auch sein, ja? Dass es nur dieser eine Tag ist, wo die sich alle ausgelaugt fühlen und sagen, das wollen wir jetzt nicht.
Okay, ja.
Sowas zu erkennen. Und es gehört auch mal dazu zu sagen, okay, dann machen wir das mal nicht, dann probieren wir das mal aus, diesen Sprint mal ohne Daily zu arbeiten.
Das finde ich auch.
Schauen wir mal, was passiert.
Das finde ich auch ganz wichtig, einfach so, also Konstruktivität verlangen, also zu nicht, du kannst gerne was kritisieren, aber mach auch einen Vorschlag, wie du es anders machen würdest. Und dann aber auch solche Vorschläge wirklich auszuprobieren, ja, und nicht von vornherein zu sagen, nee, finde ich doof. Selbst wenn du es doof findest, du kannst ja mal eine Woche ausprobieren, was passiert schon, ja, dann geht es entweder schief oder es ist wirklich gut und du wirst selber überrascht. Und ansonsten muss ich auch sagen, einfach hinsetzen und reden, ja, weil wenn ein Entwickler meckert über ein Meeting, dann hat es ja einen Grund, ja, und dann muss man sich drüber unterhalten. Sag mir doch mal, was dir eigentlich wirklich nicht passt an dem Meeting. Und dann ist das entweder was man verändern kann, oder was ist was sinnvoll ist, wo aber vielleicht der Entwickler gar nicht verstanden hat, warum das sinnvoll ist. Und dann hilft es halt als Scrum Master, sich ja einfach hinzusetzen und die eigene Intention zu erklären. Sag mal, guck mal, okay, du sitzt jetzt in dem Meeting und empfindest das als nutzlos, aber dafür und dafür ist das vielleicht für unsere User wichtig oder dafür und dafür ist das vielleicht für unseren Abteilungsleiter wichtig oder für unsere Stakeholder, für wen auch immer, aus welchem Grund auch immer, aber einfach transparent machen, warum man Dinge so handhabt, wie man sie handhabt, und aber genauso gut auch dem Entwickler wirklich zuhören und sagen, sag mir doch mal, was dich genau stört und warum es dich stört, und wenn es was ist, was man ändern kann, warum nicht das ändern und so. Und da, also ich habe noch keine Situation erlebt, die man, also wo man mit dem, also vielleicht keine ist auch zu viel gesagt, aber wo man mit dem Approach nicht weitergekommen ist.
Ja. Und Olcay, wenn ich jetzt fragen darf, so als PO, was war so, wo du sagst, oh, das war echt ein mega geiles Produkt, woran ich mitgearbeitet habe, wo du sagst, das ist hier mein Lieblingsprodukt gewesen der letzten Jahre, an dem du, vielleicht darfst du auch nicht sagen, vielleicht darfst du auch nicht sagen,
Paulus.
Echt, war das unser Projekt oder was?
Ja, oder? Ja.
Echt?
Ja.
Okay, krass. Weil dieses Kunst, da warst du, glaube ich, als Scrum Master unterwegs. Ne?
Da war ich als Scrum Master, das war auch schön, ne? Aber unser Projekt, das war.
Aber ihr dürft jetzt nicht sagen, was es ist.
Doch, oder?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber doch.
Sonst, ihr könnt es mir auch nachher off-air erzählen, wenn ihr wollt.
Also, ich hau's mal raus. Wir beide waren hier bei der GDISA, Gesellschaft für Digitalisierung der Apotheken, und wir haben zwei Apps gebaut. Einmal für den Endkunden, das ist die ApoGuide. Das ist für Nutzer wie dich und mich, die dann halt eben nach einer Apotheke in der Nähe suchen, die dann gucken wollen, hey, kann ich, welche Dienstleistungen bieten die an? Also viele wissen nicht, dass Apotheken Dienstleistungen anbieten, wie Grippeschutzimpfung, Blutdruckmessung etc. pp. Einige Apotheken bieten das an, und dann können die da halt eben solche Services buchen, ein E-Rezept einreichen, also auch über die App bei der Lieblingsapotheke. Also solche Dienstleistungen haben wir da zur Verfügung gestellt, sowie Medikationsplan, und dann halt eben für die Apotheke das Gegenstück, dass sie halt eben auch den Kunden kommunizieren können. Und das über halt eben einen sicheren Chat. Und das Besondere an diesem Projekt war wirklich, also ich habe da angefangen, und die haben es auch, das Startup, will ich mal so sagen, ziemlich frisch gegründet. Und ich hatte, als ich eingestiegen bin, hatte ich eigentlich nur so 5 Bullet Points, was innerhalb von 6 Monaten gemacht werden soll, damit halt eben die Apotheker sagen können, wir machen hier weiter. Und mehr hatte ich nicht. Es gab keine Entwickler, es gab keinen UX-Designer, absolut nichts. Aber volle Freiheit.
Aber ich dachte, jetzt kommt sowas richtig Geiles, wie ihr habt die Nintendo Switch rausgebracht mit oder so. Und jetzt kommt einfach, ihr habt die Apothekenumschau digitalisiert oder was?
Ja, so, ja. Gut, aber ich fand gerade den Pitch von Olcay so mega.
Du hast schon gut Werbung gemacht, gerade auf jeden Fall. Pitch. Ja. Du bist ein guter Product Owner, du kannst auf jeden Fall auch Werbung machen für dein Produkt, das merkt man gerade. Ist,
ja, aber weil ich auch richtig, richtig überzeugt bin von dem Produkt. Also wir waren so nah an den Nutzern, wir haben so viele Interviews geführt mit Nutzern, die halt eben auch, also Krebspatienten, ja, wie läuft das mit dem Medikationsplan? Auch die mal zu verstehen. Ich hab halt eben die App auch während der Pflege meiner Mutter verwendet, dass ich dann auch gesehen habe, hey, Moment mal, ich bin hier in ganz anderen Situationen. Also ich muss die App anders gestalten, wenn ich in dieser Situation bin. Und vor allen Dingen, die Firma hat uns ja die Freiheit und das Vertrauen gegeben, das zu machen. Und also ich durfte die Entwickler einstellen. Ich habe super gutes Glück gehabt, dass ich die richtigen Entwickler auch gefunden habe, sonst wäre das echt nicht möglich gewesen, innerhalb von 6 Monaten 2 Apps zu launchen. Ja, innerhalb von 6 Monaten.
Das und, war schon Startup Spirit so ein bisschen, ne?
Ja, total. Also,
wann war das? Wann war das im Projekt?
23, ne?
Ja,
23.
Genau.
Ja, 23 hatte ich da.
Ach so, kürzlich. Okay. Dann kennt ihr euch auch noch gar nicht so lange.
Nee, also wie lange haben wir uns gekannt? Also wie lange waren wir uns? Ein halbes Jahr, oder? Haben wir
uns ja, locker.
Pfade sich gekreuzt, ja.
Ja. Ja, das war, also es war schon richtig geil, weil die hatten alle diesen Spirit, wir pushen das jetzt durch. Das war jetzt nicht so, ja, ist das jetzt mit dem abgestimmt? Der Backend war so, okay, du brauchst das, kriegst du, Punkt, fertig, aus. Ja, also in 0, nix. Ja, du kommst einfach so hin.
Was man
also
auch sagen muss, das war ja auch ein Produkt für Endbenutzer. Und jetzt auch nicht, vielleicht hast du auch so Sachen auch betreut, du kennst ja halt so B2B-Lösungen, die dann für einen bestimmten Zielgruppe nur ist, irgendwie 500 Leute oder 1000 Leute oder sowas. Aber hier hast du ja, wenn du ja so willst, irgendwie ganz Deutschland angesprochen, so, so mehr
oder weniger. Ja, absolut, also eine riesen User-Base. Ne?
Also riesen potenzielle User, 20 Millionen potenzielle User oder sowas, ja.
Ja, krass.
Also ja, ja, das also, ist, glaube ich, auch das Coole gewesen.
Ja, also du hast eine richtig große Nutzerbase und die Anastasia, die jetzt, die dann später als Product Managerin reingekommen ist, die hat dann halt eben, also konnte mich erstmal auch gut entlasten und sie hat sich ja dann ApoGuide angenommen und hat dann halt eben auch wirklich dieses Data-Driven-Ansatz da wirklich reingebracht auf mit ihrem mathematischen Know-how, dachte ich mir auch so, wow, nicht schlecht. Und die wusste ganz genau, wo sie jetzt was machen muss, damit halt eben wie, wie halt eben auch die richtigen Features dann da auch, entwickeln konnten.
Ja, das fand ich ja, also auch richtig, gut, dass da Entscheidungen basierend auf Daten getroffen wurden und nicht, weil ich es jetzt so denke und meine und so fühle oder sowas, sondern
ja, total. Also, wir haben alles da mitgenommen, was man da mitnehmen kann, was in so einem Marty Kagan Playbook Product Organization drinsteht, ja? Also
wie lange wart ihr in dem Projekt?
Ich glaube, es ist ein halbes Jahr.
Beide?
Ich war fast zwei Jahre. Ich war fast zwei Jahre. Also ich habe da Anfang mit ihr gestartet und der Spirit war einfach nur genial. Also ist immer noch genial und ich wünschte, ich hätte jetzt da, also es wäre nicht zu Ende gegangen, das wünsche ich mir schon. Aber im Endeffekt mussten die auch eine Entscheidung treffen im Sinne von, wir haben jetzt das Größte jetzt hier gewuppt und jetzt müssen halt eben mit dem Budget runterfahren, das intern dann auch
entwickeln. Ah, das heißt, die sind jetzt nur noch so im Maintenance-Mode? Oder?
Nee, aber die haben auch auf intern einfach geswitcht. Ne? Also die haben halt diese externe Power genommen. Ne? Du bist der Experte, du kommst rein, du pushst das Projekt und bringst es auf die Gleise.
Und langfristig sind interne dann auch günstiger.
Hast du langsam dann, ne, als dann, als dann losgegangen ist, so ein bisschen langsam mehr und mehr dann auf die internen geswitcht. Hm.
Ja. Und da, also ich sag mal so, so als Product Owner, die eine Superpower, die ich da angewendet habe, die denn überhaupt nicht, sonst nicht möglich gewesen wäre, das so innerhalb dieser kürzesten Zeit zu realisieren, ist, was ich mal, das habe ich mal aus vorigen Projekten mitgenommen, auch von einem sehr guten Produktmanager, der sagte zu mir, hey, das, was du hier siehst, vergiss die ganzen Methodiken und was du da gelernt hast, das muss in deinen Kopf, du musst an diese Vision glauben, alles andere kommt von alleine. Und da war das wirklich so, hey, das war wirklich in meinem Kopf, in meinem Herzblut und deswegen haben wir es geschafft und der CEO hat mir auch als Feedback gegeben, so hey, ich habe dir geglaubt, dass du dran glaubst, deswegen habe ich dich in Ruhe gelassen.
Okay,
und das ist so, wenn ich jetzt wenn jemand sagen würde, hey, was muss ich als PO können? Ownership. Ownership und glaub dran, alles andere, Methodiken oder was du auf LinkedIn siehst oder Kurse, ist es gutes Handwerk. Das meiste davon kannst du eh nicht alles anwenden, weil der menschliche Faktor immer dazwischen ist. Ja, also du agierst da mit Menschen, aber du hast zumindest ein Werkzeug dabei, wenn du deine Sachen nach vorne pusht, deine Vision mitträgst, dann trägt es auch das Team in Trunks alle mit. Das ist die Superpower.
Wie oft hast du dieses Kompliment dann nochmal gehört in deiner Karriere oder in der Vergangenheit? Also, dass so ein CEO dann zu dir sagt, ey, ich hab dir
quasi. Ah, nee, das war das einzige Mal,
glaube ich. Das passt ja auch, wenn es dein Lieblingsprojekt war.
Micromanagement Deluxe oder.
Ich habe schon negatives und auch positives Feedback bekommen. Bei positivem Feedback, gute Impulse mit reingebracht und so weiter. Ja, das in dem Spektrum war das dann auch alles drin.
Erzähl mir das negative Feedback, wo ist mal so ein Projekt richtig schief gelaufen bei dir?
Also das war wirklich an dem Punkt, wo ich halt eben auch selber gemerkt habe, hey, ich glaube nicht mehr an dieses Produkt, weil ich das hat sich dann bemerkbar gemacht. Das haben die mir auch gesagt, hey, du verwaltest hier die Sachen halt eben, ne? Du ziehst dein Team nicht mit. Ja, du ziehst die Stakeholder nicht mit, also du ziehst alle nicht mit. Und das haben die gemerkt, weil ich immer dahinter in der Meinung war, das muss nicht entwickelt werden, das kann man kaufen. Ja, das schwang immer mit mir mit. Ich habe diese Diskussion auch geführt, aber es hieß, nee, das ist Eigenentwicklung.
Ja.
Und ich habe nicht daran geglaubt. Ja,
ja, ich habe sowas auch schon mehrfach erlebt. Das ist einfach mein erstes Projekt als Freelancer, war direkt so ein Produkt, mit dem ich mich gar nicht identifiziert habe, und dann musste da irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen. Das habe ich auch nur 6 Monate durchgehalten. Das war ganz anstrengend. Wenn man nicht dran glaubt, das ist echt hart.
Ja, dann das merken alle. Ja, also ich bin nicht so eiskalt, der dann halt eben sagt, ja, okay, hier ist der Vertrag, das haben wir, da sind die Checkpunkte und die habe ich erfüllt, gibt man Geld halt eben. Also so jemand bin ich nicht. Ja. Einige können das, aber bei mir merkt man das sofort so, ah nee, ich glaube doch nicht dran. Und
hast du dann die Kreisleine gezogen? Hast du dann das Gespräch gemacht, ey, oder kam das dann von der anderen Seite, oder ihr habt dich in der Mitte irgendwie getroffen? Und
ja, wir haben es dann so auch mehr in der Mitte getroffen halt eben. Ja. Also ich habe da auch gesagt, ey, es läuft jetzt hier auch irgendwie nicht. So, ja, das merkt man da und da, den Punkt. Ich so, ja, okay, lass mal hier. Mal eine Exit-Strategie mal haben zusammen, ne? Also
wenn du,
hatte jetzt nichts.
Ja.
Wenn du dir deinen nächsten Kunden komplett frei aussuchen könntest, wo würdest du hingehen? Für wen wolltest du immer schon mal arbeiten?
Für VW. Dokumente schreiben! Oh, also ich würde gerne wieder zurück in die Gesundheitsbranche. Mhm. Das war auch sinnstiftend.
Ja, das stimmt.
Und da gibt es auch wieder dieses ganz breite Spektrum. Du kannst dann, also kann ich dann auch meine IoT-Erfahrung mit reinbringen? Wie kann ich jetzt aus Gerätedaten das für die auslesen und das für den Kunden bereitstellen? Ja, was bringt es für die Gesundheit? Was bringt es dem, das zu haben? Und das ist, finde ich, wirklich eine sinnstiftende Arbeit, wo es mir halt eben nicht darum geht, ein geiles Produkt zu haben oder halt eben das auf mein CV zu haben oder ich habe von irgendjemandem ein geiles Framework angewendet und es hat funktioniert und ich kann damit hausieren gehen. Sondern halt eben, ich kann wirklich mit Menschen damit helfen. Ja, ich kann Ärzte entlasten. Ich kann Personal entlasten. Ich kann wirklich den Menschen damit helfen, besser zu leben, gesünder zu leben, länger zu leben. Und das war schon echt eine sinnstiftende Arbeit. Obwohl diese Branche auch sehr stark mit Regulatorien zu kämpfen hat.
Ja, also das ist ja...
Aber auch zu Recht, muss man ja sagen. Es geht ja immerhin
um
Menschenleben.
Nee. So, ne? Natürlich. Ja, also ob jetzt eine BaFin da... Ja, das eine ist Geld, das andere ist Menschenleben. Und das ist für mich verständlich.
Aber ich finde es schön, was du sagst, dieses Sinnstiftende, weil bei uns in der IT ist ja oft so, oh, du baust das nächste, irgendwie die nächste Dating-App, sage ich jetzt auch mal klischeehafterweise so, und alles so Startup, aber wie viel Sinn macht das, was man da... Also ja. Wenn man da gerade partizipiert.
Können nicht alle in Berlin im Coworking-Space sitzen mit einem Chai Latte und die 10. Dating-App erfinden, ja.
Ja, eben, der. Also,
das stimmt, was du machst.
Ganz lustig übrigens, muss ich euch mal erzählen. Ich habe also hier den Mann, den ich gerade zitiert habe, den Marco Scheel, Wollunternehmer da in Mecklenburg-Vorpommern, der diesen Chai Latte-Satz gesagt hat.
Ja.
Die machen ja inzwischen auch einen sehr erfolgreichen eigenen YouTube-Kanal, so jenseits der 100.000 Abonnenten, also läuft ganz gut bei denen. Und der hat in einer, also ich verfolge die sehr, sehr intensiv auf YouTube, und der hat in einer seiner letzten Folgen gesagt, dass die einen Scrum Master suchen.
Echt?
Interessanterweise, und zwar in der Näherei.
Okay, krass.
Mhm. Weil die sagen so, okay, wir haben hier also wir machen gute Produkte und so, wir haben, also der Bedarf ist da, ne? Wir bringen unsere Produkte an den Mann, aber wir brauchen eigentlich mal einen Projektmanager, weil wir haben das Gefühl, wenn wir diesen ganzen Prozess besser streamlinen würden, Also ich glaube, Zitat in der Folge war es, dann können wir die Welt erobern. So, das ist das Einzige, was uns zurückholt, zurückhält. Und eigentlich haben wir das Gefühl, wir hätten gerne irgendwie so jemanden mit so Scrum Master Background, der mal hier in die Näherei kommt und ne, in diese Wollproduktion und sich das mal alles anguckt. Und so also wahrscheinlich wird das am Ende jetzt nicht ein Scrum-Prozess sein, ne, weil es so, ne, ist halt am Ende eine physische Produktion und hat sicherlich auch andere Herausforderungen als Software, aber irgendwas in der Form hier. Ich war da wirklich krass versucht, meinen CV hinzuschicken, weil ich das so spannend finde, weil man hört ja immer, Scrum ist nicht nur für die, ne, gerade der Ken Schwarber, der Scrum-Erfinder, der betont es ja immer wieder, Scrum ist nicht für die Softwarebranche, Scrum funktioniert überall. Und ich hätte so Bock, das einfach mal wirklich mal auszuprobieren in einer Nicht-Software-Branche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie Software-Branchen-Freelancer-Sätze zahlen. Aber ich war schon krass versucht, meinen CV da mal hinzuschicken. Also ich hätte da, vor allem, weil ich die auch als Unternehmen einfach mega sympathisch finde und so total pragmatisch und ne, wir packen das an und besser halb improvisiert als irgendwie jahrelang auf eine fertige Lösung gewartet und so. Die haben einfach ein cooles Mindset von dem, was man so auf YouTube mitbekommt. Da war ich echt versucht, muss ich sagen. Also da hätte ich echt mal Bock drauf auf sowas.
Ja, schade. Also machen. Ja, also machen, ich glaube nicht, dass das ja, einfach, also wenn du Lust drauf hast, machen würde ich ja, weil den Rest lernst du ja unterwegs, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen unprofessionell, aber du nimmst ja irgendwie eine Art von Handwerk ja mit und wenn die sagen, hey, wir wollen mal vielleicht Maschinen in iterative Weise entwickeln, ja, da gibt es ja 100% Möglichkeiten zu gucken, hey, wer hat das schon mal gemacht? Ja, was muss man
berücksichtigen? Ja, das sehe ich also, auch so, ja klar. Das war jetzt auch nicht der Grund, der mich zurückgehalten hat, dass ich sage, ich traue mir Hardware nicht zu. Das sehe ich schon.
Hast du mal, Olcay, hast du immer nur, was ist nur, warst du in der Softwarebranche IT im Unterricht oder hast du auch mal ein Produkt betreut, was außerhalb der Branche war oder vielleicht auch eher hardwarelastig?
Ja, also ich habe ein Projekt geleitet in Predictive Maintenance und das war wirklich so wirklich von der einzelnen Bauteilen über die Sensorik zur Konnektivität, Cloud, Frontend. Also wirklich alles mitgenommen. Und da, ich will es mal so sagen, du musst schon sehr präzise in den Anforderungen sein, wenn du Hardware da entwickelst. Und gerade das war auch in einem Bereich, wo High Security auch mit involviert war. Das heißt, es wird eine TÜV-Prüfung gemacht und der TÜV will auf ein Bit genau wissen, wo du speicherst. Ja, weil es ging auch halt eben um Automatisierung. Also du kannst in einem gewissen Grad prototypisch unterwegs sein, solange du dich in deinem Filmgelände bewegst.
Ja.
Sobald du das Filmgelände verlässt, dieses Filmgelände verlässt, musst du halt eben gewisse regulatorische Vorgaben erfüllen. Ja, auch wenn es zu Pilotkunden geht, aber das, du kannst, da geht es halt eben um die Dokumentation. Und du musst halt eben dementsprechend auch präzise sein, weil du halt eben sagst, okay, die Prototyp ist validiert, etc. pp. Jetzt geben wir das mal in die Produktion und das muss ja sitzen. Ja, dann fängst du an und schmeißt deine Maschinen an, Verpackung etc. pp. Kostet ja Geld. Und wenn du dann auf einmal merkst, oh, hoppla, kauft ja doch keiner. Ist ein bisschen teurer als eine App, die dich die ARR gerissen hat. Iterationen sind meiner Meinung nach auch in der Hardware möglich. Aber du musst schon, sobald du halt eben eine gewisse Phase verlässt, halt eben, dann muss das Produkt, was du hast, auch gut validiert sein, weil dann geht es nämlich halt eben, das ist der Zeitpunkt, wo du nochmal Aufwände reinsteckst im Sinne von, hey, jetzt geht es um die Regulatorik. Und wenn das nochmal durchgeht und du bei deinem Pilotkunden gemerkt hast, hey, das funktioniert auch mal auf dem realen Feld, dann hast du eigentlich kaum noch eine Möglichkeit, das zu validieren, weil dann geht es in die Produktion und dann wird es richtig teuer.
Okay, also ich habe das auch mal einmal mitgemacht. Ich fand es auch mega anstrengend, weil dann so der Hardware-Entwickler hatte dann so 3-4 Monate Entwicklungszyklen. Das Team, was die Firmware gebaut hat, hatte aber so 2 Wochen Sprints. Das dann miteinander unter einen Hut zu bekommen, weißt du, die Firmware war ja schon 17 Versionen weiter, wenn eine neue Hardware-Revision kam. So, wow, ich fand das auch mega anstrengend.
Ja. Also der Hardware-Entwickler entwickelt anders, in einem anderen Zyklus, mit einer anderen Präzision. Also da treffen ja auch wieder zwei Geschwindigkeiten aufeinander halt eben. Also so klassischen IoT-Projekt. Du hast die Hardware-Entwickler, die haben ein ganz anderes Vorgehen, die wirklich ingenieursmäßig vorgehen, und den halt, hast du halt eben die Frontend-Entwickler, also Frontend meine ich wirklich, die mehr Kunden näher sind, die dann in schnelleren Zyklen entwickeln und auch mehr so Inspect und Adapt. Die einen sagen dann so, hey, wieso bist du so langsam? Und die anderen sagen, die ingenieursmäßig drauf sind, hey, so wie ihr würde ich nie in meinem Leben entwickeln halt eben. Ihr macht alles kaputt. Das sind zwei verschiedene Welten.
Ja, ich habe auch so viel Scrum-Seminare erlebt, wo dann irgendwelche Hardware-Leute aus irgendwelchen schwäbischen Mittelstandsunternehmen saßen, die, ey, das Scrum, das funktioniert da bei uns alles nett und so. Die Hardware-Leute, die denken auch immer, sie sind hart was Besonderes, aber sind sie auch manchmal.
Ja, manchmal ja, aber es ist die Natur der Sache halt immer. Die programmieren in irgendwelche Maschinen, die sich dann bewegen müssen. Und wenn jetzt sich falsch bewegt, dann ist das Ding in dein Auge. Ja, also ja. Nicht gut. Ja. Kann man keine gute Rezension bei Google oder App Store abgeben.
Ja, ich finde es ganz spannend. Wir haben ja eigentlich gedacht, wir interviewen heute mal so einen Produktmanager, Product Owner. So. Wir haben ja so ein bisschen, das ist ja fast schon so eine Reihe hier, dass wir unterschiedliche Berufsbilder interviewen. Ne? Mal einen Recruiter, mal einen Entwickler, mal einen Product Owner. Und jetzt ist aber doch die Folge so ein bisschen abgedriftet, so fast in Teil 2 unserer ist Agile eigentlich tot-Folge. Finde ich auch ganz spannend, dass sich das
jetzt also so entwickelt hat. Können wir sie auch noch mal ein bisschen mehr in das PO-Thema reinziehen? Wie lange nehmen wir eigentlich gerade schon auf? Sehen wir das?
Stunde 10.
Ja, okay. Stimmt. Ja, können wir auch gerne. Können wir auch gerne, ich habe Zeit.
Du könntest auch gerne Pizza essen gehen, wenn ihr wollt.
Ich kann jetzt einfach. Pizza essen ist schwierig.
Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst? Vielleicht, wenn du jetzt einmal hier vor diesem Millionenpublikum.
Ja.
Oh mein Gott, wenn man dann die Zahlen sieht, heute ist er voll enttäuscht. Ich so, ey, was habe ich eigentlich.
Nein, Quatsch, das macht echt Laune, Leute, das macht echt Laune. Ja, okay, cool. Also, was mir wirklich auf der Zunge gebrannt hat, und ich habe so ein, zwei Folgen von euch gehört, und es ging gerade hier um dieses IT-Freelancing, wie positioniere ich mich, jetzt kann ich mal wirklich mal aus der, also ich habe ja sowohl bei der Gedisa als auch jetzt bei dem jetzigen Kunden mir CVs angeguckt.
Ja,
und bei dem jetzigen Kunden habe ich wirklich sage und schreibe 150 Bewerbungen auf dem Tisch gehabt.
Für eine Stelle.
Für eine Stelle.
Krass.
So. Und diese wurden schon von den Recruitern vorgefiltert.
Krass. Ja. Ey, wie sich das jetzt gedreht hat in der letzten Zeit, ist so hart, ne?
Und jetzt, das kann man menschlich oder ich kann das menschlich nicht erfassen, was da drin steht. Ja, da könnte der beste, der beste
Entwickler. Und beim 11. rallst du gar nichts mehr.
Also, ich habe dann nachher wirklich Hause auf der ersten Seite darauf geachtet, so catcht mich das. Ist da irgendwie so eine Headline, die sagt so, boom, halt immer so wie bei Amazon oder bei einer Zeitung. Lese ich hier weiter oder nicht? Ja. Das war nachher die Entscheidungsebene. So, und wenn ich jetzt an die Augen folge, denke ich, hey, als Freelancer, wie soll ich denn da starten? Ich würde jetzt echt sagen, und wenn ich jetzt mal auch in den LinkedIn reingucke, dass ja dieses ganze Personal Branding, da ist mir echt klar geworden, das ist so wichtig, weil egal, was man auf LinkedIn oder draußen macht, man muss irgendwie in die Köpfe der Leute kommen. Ja, also, dass der Recruiter weiß, ach, den habe ich doch mal schon mal gesehen. Ja, den habe ich doch schon mal gesehen.
Den habe ich doch schon mal bei zwei kleine Nerds im Podcast gehört.
Absolut. Sowas halt. Oh, der hat doch mal einen Cringe-Poster, wie er auf LinkedIn rumheult.
Ja, also hier im Raum mit dem Cringe-Poster vor dem Herrn.
Der war schon mal über meine super tollen, kreativen LinkedIn-Posts lustig. don't hate the player, hate the game. Was soll ich sagen? Ich tanze auch nur mit.
Genau, ich tanze auch noch mit.
Der Schlag wird vorgegeben.
Ich habe ehrlicherweise auf LinkedIn inzwischen das Gefühl, dass die AI-Bots sich gegenseitig Posts machen da inzwischen, weil das ist so viel von dem Content fühlt sich so AI-generiert an, Und eigentlich glaube ich, bespaßen sich die AI-Bots inzwischen gegenseitig auf LinkedIn, oder?
Aber ich muss, also das gebe ich dir recht, also du kannst ja, gibt es ja ein paar Indikatoren, aber ich finde es auch gar nicht jetzt so schlimm, also fast alle meine Posts bei LinkedIn sind mit AI generiert, aber das ist ja nicht so, dass ich dir jetzt einfach sagen lasse, hey, mach jetzt einen Post, sondern ich gebe dir ein Thema vor, meine Erfahrung oder meine irgendwas, was im Projekt passiert ist und sag, ey, schreib mal schön, weil ich kann nicht so gut schreiben.
Ja, eben, also ich würde dasselbe machen, als wenn ich dann das Geld hätte, würde ich jetzt auch einen Copywriter einschreiben, hey, du, pass mal auf, Projekt, doof gelaufen, ja. Fühl mich schlecht, mach mal draus was, ja? Genau. Mach da was draus, ich poste das. Ja. So. Jetzt gibt's den Copywriter, also jetzt, genau. Das Geld habe ich nicht, also frage ich ChatGPT, sorry, ja, also ich, ja, und solange und es sind ja meine Gedanken, meine Erlebnisse, die ich dann da reingebe. Ja, ich bin ja der Architekt. Ich bin der Architekt, der sagt, okay, das sind meine Gedanken.
Du nimmst dazu, ja auch, ne? Am Ende niemandem einen Job weg, weil wenn es ChatGPT nicht gäbe, dann würdest du ja keinen Copywriter bezahlen, du würdest es halt dann einfach selber machen.
Ich würde es dann selber halt eben, ich würde mehr Zeit dafür verbringen, ja, das zu schreiben. Das ist der einzige Faktor. Ich würde auch keinen Copywriter bezahlen, sondern halt eben so, ah, okay, wie strukturiere ich das? Oh, meine Frau ist ja Grundschullehrerin, guck mal, pass mal, lies das mal durch. Dann wird sie sagen, ey, total scheiße. Ich sage, ich poste doch nicht. Ja, also, aber auch, solange dein Name in diesem Post steht und jemand sieht da hat schon wieder gepostet, da ist der Pavlos schon wieder, der Pavlos macht einen Test, ich brauche hier einen Tester nach zwei Jahren, ja? Ah, ich kenne auch den Pavlos, der macht der Test automatisch.
Doch, der Pavlos, mit den interessanten Posts auf LinkedIn, oder?
Ja.
Der
Pavlos. Genau. Ja. Aber ich will, ganz kurz, um nochmal zurückzukommen zu dem, was du gesagt hattest, ich finde es sehr interessant, weil ich habe jetzt über mein CV nachgedacht. Und ob der so catchy ist, dass du jetzt, oder irgendeiner, ne, also muss jetzt, dass jetzt irgendeiner unter dieser Flut an CVs, die es ja mittlerweile gibt, auf eine Stelle, ob der so aufpoppt vom ersten Eindruck, und ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, ja. Heute Abend werde ich ein bisschen CV-Hacking machen.
Ja. Also das muss ja. das, also wenn die Recruiter schon so tausende Dinger bekommen, ja, und ja. Die haben ja schon bestimmt irgendein KI-System dahinter, der da wegfällt, aber trotzdem landet irgendwas auf deren Tisch und dann gucken die sich an, zack, 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 ach, Bild passt mir nicht, da ist kein Bild, und das, sieht nicht schön aus, weißt du? Also sonst haben die ja keine Chance.
Ja. Also, ja. Pavlos Strategie ist eine andere. Der lädt seine Recruiter hier immer in den Podcast ein, damit er bei ihnen.
Grüße an Patrick. Auch nett.
Schau doch an Patrick, ja. Hast du dann irgendwelche Kriterien? Also, oder die andere Frage, also erste Frage, was waren so deine Kriterien, um da ein bisschen rauszufinden? Ich bin jetzt einfach neugierig. Und zweite Frage, hast du das dann einfach, weil es sind jetzt. Wie viel hast du gesagt? 100, 150 CVs gewesen. Hast du das dann einfach verteilt über mehrere Tage? Weil du wirst ja dann einfach auch blind und müde.
Ja. Also ich habe mir schon... Und so. Ja, ich habe es auf mehrere Tage verteilt, weil ich habe das dann aber auch tatsächlich so geclustert für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt maximal 5.
Ja.
Ich screene die ersten Seiten, seh ich irgendwo auf der ersten Seite irgendwie sowas, so ein Summary, was habe ich erreicht? Das waren zum Beispiel immer die Kandidaten, die ich da in diese Top 5 Buckets reingebracht habe. Ja, auf der ersten Seite wollte ich das erkennen, und weiter in die Details bin ich nicht eingestiegen. Wenn dann jemand zum Beispiel geschrieben hat, hey, ich habe hier XY und dann erreicht, halt eben, da wirklich ein Measurement da ist, habe ich auch mitgenommen, weil, oh, okay, der sagt mir, der arbeitet fokussiert. Okay. Aus diesen 100, also so bin ich vorgegangen, habe ich dann halt eben von diesen 150 wirklich sehr, sehr viele wegsortieren können, sodass ich es auf 20 runterbrechen konnte. Ja. Und da bin ich bei diesen, was immer noch viel ist, aber zumindest bei den 20 konnte ich dann halt eben ins Detail gehen und sagen, ja. Okay, guck mal, jetzt gucke ich mir mal die Projekthistorie mal an. Okay. Ja, okay, passt das noch hier rein, passt das nicht da rein halt eben. Okay, wunderbar, der noch Kandidat für die Top 5. Und dann irgendwann hatte ich dann halt eben meine Top 5 zusammen gehabt. Also da war das dann, ging es dann halt eben auch schnell so, Branchenerfahrung, ist es da? Methodikerfahrung, ist es da oder nein? Und Industrieerfahrung. Und dann kamen halt eben die Kandidaten zustande. Oh, und was ich noch sagen kann, bei der Genießer, als ich da angestellt habe, es gab einen Entwickler, der hat wirklich den Standard gesetzt für weitere Gespräche. Das war Benny. Und zwar, er war auch der, vielleicht der zweite oder der dritte Entwickler, den er wieder einstellen wollten. Und welchen Move hat er gebracht? Er hat irgendwann gesagt, Leute, pass mal auf, seinen Screen geteilt, hat er uns seinen Code gezeigt, wie er halt eben im GitHub über CI/CD das Code eincheckt und dann auf eine Flutter-App rauskommt. So habe ich das gemacht. Zack, zack, zack. Und wir so, okay.
Okay, lass mal kurz abkürzen. Alte mal bitte mal die Klappe halten und einmal mal ziehen.
Ja.
Also, krass. Aber krasser Move.
Genau. Richtig krasser Move. Und ab dem Punkt war das halt eben der Standard, was wir von den anderen Entwicklern erwartet haben, wenn wir jemanden einstellen wollten. Dann hat er gesagt, hey, zeig mal jetzt hier deinen Code mal. Ne? Wie das, also, das war echt krasser Move.
Aber da muss man ja auch vorbereitet sein. Ne? Also muss man irgendwie eine
App umso haben, krasser, wenn es nicht war.
Ja.
nein, aber er war proaktiv. Ja, er hat gezeigt, hier, dass ihr sucht jemanden mit dir und den Erfahrung. Ja, ich habe euch für euch was vorbereitet. So und so macht man das. So und so habe ich das gemacht. Das sind die Schritte, hat er erklärt. Das ist der Code dazu. Und zack, dann hieß hier kleiner Test, der automatisch durchläuft. Und bomb, hier kommt die Flutter-App raus. Wir so, oh, okay, keine Fragen mehr. Danke. Dann kannst du anfangen. Also, das war wirklich beeindruckend.
Okay, du hast aber eigentlich schon zwei Punkte auf deinem Herzen gehabt, oder, Olcay? Oder war das jetzt der...
Nee, das war wirklich diese Recruiting oder diese Tipps, wo ich auch dachte, hey, da kann ich mal aus dem Field mal berichten halt eben. Also was...
Aber auch krass, dass du als Externer fürs Hiring dann verantwortlich bist, ne? Also erlebe ich nicht oft bei Kunden, dass die das an den Externen rausgeben. Aber
das heißt ja auch, dass sie ihm viel vertraut haben, dem Olcay.
Ja, ist schon ein krasser Typ, der Olcay, ne?
Ja,
so. Ich weiß, höre ich aber trotzdem immer wieder gerne.
Ja. Ist eigentlich ein ganz schöner Schlusspunkt für die Folge, oder?
Dass der Olcay krass ist, ja, okay. Ja, das können auch die Folge so nennen.
Ja. Olcay ist krass, ja. Ich hab jetzt, wenn wir so langsam mit dem inhaltlichen Part durch sind, noch zum Abschluss eine Frage an dich. Wir haben nämlich vor zwei Folgen angefangen, so ein bisschen mit musikgenerierender AI rum zu experimentieren. Und wir haben jetzt immer einen Outro-Song, der sich thematisch am Podcast orientiert, aber jede Folge in einem anderen Musikstil. Und deswegen hast du jetzt die Ehre, für den heutigen Outro-Song entweder einen Künstler zu nennen oder deine Lieblingsband oder einfach ein Genre, nur einen Musikstil, ein Genre, genau, was auch immer du möchtest.
Du hast die Macht.
Du entscheidest, was jetzt gleich läuft.
Oh, okay.
No pressure.
No pressure. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet.
Was ist deine Lieblingsmusikrichtung zum Beispiel? Kannst ja also. Oder was hörst du gerne?
Ich höre.
Du kannst auch Schlager sagen, haben wir kein Problem mehr.
Nee,
ist Blocker. We drin. Listen and we don't.
Das ist kein Blocker.
Nee, bei Blocker Schlager ist ein Blocker drin. Ne?
Ich höre in letzter Zeit ganz gerne Bright Eyes und das so heißt
Bright
die
Eyes,
Band.
Nice.
Bright
ja,
Eyes.
Ist auch eine meiner Lieblingsbands. Cool, ja.
Es gibt okay, auch, sehr gut. Dann
ja, machen wir.
Gut, nehmen wir.
Cool.
Okay.
Hast du noch was auf dem Herzen, was du den 100.000 kleinen Nerds da draußen mitteilen möchtest?
Nee, ich danke euch noch für die Einladung. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich war anfangs wirklich nervös.
Haben wir nicht gemerkt.
Nein, und es war wirklich eine super Atmosphäre, hier mit euch zu sprechen, und ich würde es gerne wieder tun. Also war wirklich gut.
Nee, war sehr interessant mit dir, und muss auch sagen, ich finde es auch cool, mal nicht, normalerweise bin ich ja in der Minderheit, weil dann irgendwie Entwickler kommen oder so, und dann sind hier die Techies, und ich bin ja eher mehr so Scrum Master, dann so ein bisschen in der Unterzahl. Ich fand schön, dass Pablo heute mal in der Unterzahl war und wir einfach mal das Projektmanagement-Personal heute mal in der Überzahl waren.
Ja, also ein Punkt mehr, dich nochmal einzuladen, Olcay, weil damit Sebastian sich nicht so unterrepräsentiert.
Ja, sehr gerne, Sebastian. Der macht mich. Wir müssen
zusammen uns mit
Tester beschweren. Ja, ja, dann können wir uns mit den Entwicklern Tester beschweren, die dich liefern.
Genau. Pablo, warum redest du eigentlich im Daily immer so lange?
Ich habe ein Prozessdiagramm für dich. Da siehst du, was du zu tun hast.
Ja, und wir machen mal so das
Scrum. Bis morgen hast du die 600 Seiten durchgearbeitet,
Scrum, okay? Scrum Master Bashing. Einfach nur so, um das aus der Seele zu reden.
Na gut.
Ja, cool, ey. Vielen, vielen Dank.
Und danke, dass du da warst.
War echt mega, hat echt Spaß gemacht. Schönen Gruß nach Hamburg. Und viel, viel Spaß weiterhin mit den Projekten. Und ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal quatschen werden.
Darüber würde ich mich echt sehr freuen. Und meldet euch, wenn ihr in Hamburg seid, dann können wir Lego bauen.
Was anderes. Geil. Das machen wir.
Okay, super. Alles klar.
Danke dir, bis dann.
Danke dir.
Ciao. Bis dann.
Ciao. We were two little nerds in a neon lit tomb, living off energy drinks and the hum of the room. The blinds stayed closed for months at a time. We measured our worth in latency lines. You wrote scripts like love notes to a world that forgot how to bug your silence while my coffee went hot. They called us freelance, like that made us free. We were chained to the code and our apathy. And we never really logged off, did we? We just faded from view like a tab left to die. And the world kept spinning perfect and fast while we sat there, ghosts in a Wi-Fi blast. You cursed at the router, I laughed till I cried. The hotline said restart, like that ever applied. We gambled on invoices, lied to the tax, and printed our truths on thermal facts. You pushed with force, forgot about Maine. The commit was chaos, but we liked the pain. No documentation, just panic and flair. The product broke hearts, but no one cared. Remember the night we planned a whole startup in a Discord thread full of memes and despair. We pitched it to no one, we priced it in hope, and by morning we just didn't care. The light from the screen made us look like saints or corpses I could never tell. But your laugh was real. And we never really logged off, did we? We just drifted like emails, no one replies, and the dreams we had were written in bugs, then swallowed by servers and digital drugs. Your monitor cracked in the middle of spring. You said it was poetic, like most broken things. We held on to projects like pets that got sick and watched them all crash slow and quick. The backlog was sacred, the deadlines were cruel. We built things for clients but died by their rules. Yet somehow I miss those fluorescent nights, your chair by mine and dim laptop light. Never really logged off, did we? We just glitched into myth, into screensaver bliss. Now you're a ping on a server I can't trace, and I'm still here in the same old place. Two little nerds, one left, one lagged out.